Herzlich willkommen. Schön, dass Sie zuhören. Und eine erste kleine Frage an meinen Gast. Viele kleine Burschen sagen, ich will Feuerwehrmann werden. Wann war es bei Ihnen soweit?
Ja, erste Bilder sollen scheinbar belegen, dass ich mit 3 Jahren meinen ersten Feuerwehrhelm aufhatte und tatsächlich wollte ihn auch seitdem nicht mehr absetzen.
Zu Gast bei Franziska Eder auf Bayern 2.
Bernhard Peschke. Ein Leben für die Feuerwehr.
Dieses Gespräch heute in 1:1 der Talk am BR Spendentag. Wir halten zusammen. Informationen zu Organisationen, denen Sie spenden können, die finden Sie auf bayern2.de. Und Bernhard Peschke ist heute nicht ohne Grund da. Sie wären immer ein guter Gast. Heute sind Sie ein besonders guter, weil Sie waren auch jetzt bei diesem Hochwasser im Einsatz. Freiwillig. Was haben Sie gemacht? Erstmal Sandsäcke geschleppt, aber dann hat sich die Situation ja doch verändert.
Ja, genau, so kann man das tatsächlich sagen. Wir sind mit der Freiwilligen Feuerwehr aus meinem Heimatort mit einem Hilfeleistungskontingent aus dem Landkreis Rosenheim letztes Wochenende im Landkreis Pfaffenhofen verlegt worden, in die Gemeinde Bad Ebenhausen. Sind da um 12:30 in der Nacht angekommen, also das war nahezu eine Nacht- und Nebelaktion. Und da hat sich die Lage für uns, wir kennen es so ein bisschen von der Mangfall, aber eigentlich noch total entspannt dargestellt.
Das heißt, Säcke auffüllen, hinlegen.
Säcke auffüllen, Vorbereitungen treffen, noch relativ lange Pausenzeiten, auch erste Sandsackbarrieren errichten. Aber das hat sich dann tatsächlich im Laufe des Vormittags dann ganz schnell und ganz drastisch geändert. Da haben wir wirklich vom Sandsackschippen und vom Sandsackstapeln relativ ad hoc in eine Situation gekommen, bei der wir wirklich erstmal uns, aber in dem Zuge auch tatsächlich einige Menschen in Sicherheit bringen mussten.
Man fragt sich immer, wie kann das passieren, dass dann das Wasser sozusagen so schnell kommt? Also wie viel Zeit hattet ihr da überhaupt, die Leute, die ja teilweise in ihren Gärten standen, nach diesem Deichbruch bei Bad Ebenhausen in Sicherheit zu bringen?
Also als wir angefangen haben, den Deich zu verteidigen oder es zumindest versucht haben, das war gegen 9 Uhr vormittags und da waren wir alle noch relativ entspannt, weil wir standen da an dem Deich, verstärkt mit einer Betonmauer und ich würde jetzt mal sagen, da hatten wir noch einen Meter Luft, also zur Wasseroberfläche und haben da nach und nach mit Sandsäcken einfach den Deich erhöht. Haben aber schon mitbekommen, dass so 200 Meter weiter hinter der Brücke der Deich bei weitem nicht mehr so stabil ist. Und über Funk auch schon auch mitbekommen, dass da die Situation langsam brenzlig wird. Und im Endeffekt, ja, ich glaube gegen 11 Uhr war es dann, also innerhalb von 2 Stunden von, wir probieren noch alles und sind noch zuversichtlich. Bis zum Dammbruch waren es ungefähr 2 Stunden. Und beim Dammbruch waren wir aber tatsächlich ja auch einige Meter entfernt noch vor Ort. Und haben dann im Endeffekt ja, gesehen, dass das Wasser senkrecht aus der Paar, aus diesem Fluss, in die Siedlung beginnt einzudringen. Mit einer Geschwindigkeit, die noch keiner von uns gesehen hat tatsächlich. Also ich hatte auch viele erfahrene Kameradinnen und Kameraden dabei, die gesagt haben, ein Wasser so schnell steigen zu sehen, haben sie auch noch nicht erlebt. Und dann haben wir im Endeffekt von diesem Deichbruch aus gesagt, wir ziehen uns jetzt zurück, einfach auch, um uns selbst zu schützen. Und bei diesem Rückzug haben wir im Endeffekt dann
die Leute eingeklaut.
Die Siedlung zwischen gebrochenem Damm und dem Feuerwehrhaus da vor Ort im Endeffekt genau noch ausgeschwärmt und alle rausgezogen, was halt ging.
Wenn Sie sagen, Sie haben alle rausgezogen an Anwohnern und Anwohnerinnen, die Sie gesehen haben, nehme ich an, die haben nichts mehr mitgenommen.
Viele, einige, ja, waren doch sehr überrascht, weil es doch einige 100 Meter waren, die wir da geräumt haben, die dann erstmal ganz fragend geguckt haben, ja, kommt das zu uns auch? Und wir waren da auch echt relativ kurz angebunden. Vielleicht manchmal haben wir vielleicht auch pumpig gewirkt, aber ja, es kommt auch zu ihnen. Manche waren da noch relativ entspannt und manche, die es halt recht lang nicht geglaubt haben, sind dann natürlich auch sehr überhastet zu uns. Und das waren natürlich schon auch kleinere und mittlere Dramen, die man da zum Teil miterlebt hat, weil halt zum Teil auch die Leute nicht wussten, wo ihre Angehörigen eigentlich gerade sind, weil die nochmal von einer Stunde zum Spazierengehen aufgebrochen sind oder nur nochmal kurz nach den Nachbarn gucken wollen und da dann mittlerweile schon das Wasser steht und man oft nicht wusste, ob man die Familien wieder zusammenbringt.
Und genau aus solchen Situationen entstehen ja tatsächlich Tragödien. Es gab eine Frau, die lange vermisst war. Man dachte immer, ja, sie ist im Keller. Das war dann tatsächlich auch so, ist dann tot aufgefunden worden. Wieso sind gerade diese Keller so gefährlich bei Hochwasser? Also ich meine, dass da Strom sein kann, wenn Wasser eindringt und so, das ist mir noch klar. Ich habe jetzt gehört, sobald das Wasser im Keller bei 15, 20 Zentimeter ist, bringt man schon die Türen nicht mehr auf. Ist das so, dass das wirklich zur Falle wird?
Das ist tatsächlich so. Also vor allem, wenn an der anderen Seite der Türe kein Wasser ansteht. Also dann habe ich von innen vom Kellerraum so einen Druck gegen die Tür, dass ich da tatsächlich Probleme habe. Gibt da auch Experimente dazu. Eine Chance hat man eigentlich erst, wenn das Wasser auch auf der anderen Seite steht. Und da ist es halt oft zu spät. Und tatsächlich unterschätzen die Leute ganz, ganz oft die Geschwindigkeit, mit dem das Wasser kommt. Und wie gesagt, wir standen auch da und haben gesagt, also mit der Geschwindigkeit das Wasser erst im Flussbett steigen zu sehen und dann nach dem Deichbruch auch in die Ortschaft fließen zu sehen, da waren einige dabei, die gesagt haben, sowas haben wir noch nicht gesehen.
Sie sind jung, Sie sind 27. Wenn ich Sie jetzt so anschaue, dann ahne ich vielleicht ganz leichte Augenringe, aber wirklich nur leichte. Wie sehr steckt Ihnen diese Woche jetzt auch einfach körperlich in den Knochen?
Ja, ich habe jetzt mal überschlagen, dadurch, dass ich mich in der Arbeit dann auch die Woche relativ wenig rausnehmen konnte. Ich glaube, dass ich die Woche seit letztem Wochenende so 20 bis 25 Stunden im Minus bin, was dem Schlaf angeht. Und das merkt man dann schon, wenn man halt 2-3 Stunden Schlaf in der Nacht hat oder halt auch mal eine Nacht gar nicht. Das zieht sich dann, wenn man dann wieder um 5:30 aus dem Bett muss.
Wir halten zusammen. Der BR-Spendentag für die Hochwasseropfer. Auf Bayern 2.
Zu Gast heute Feuerwehrmann, beruflich und freiwillig übrigens, Bernhard Peschke. Wir hatten es vorher kurz über die Woche, die so verflogen ist durch den Hochwassereinsatz. Wir haben jetzt über Bar Ebenhausen gesprochen, aber es ist natürlich klar, dass wir auch an alle denken, die in Schwaben betroffen sind, die in anderen bayerischen Gebieten betroffen sind. Rennt die Zeit davon bei einem Einsatz oder gibt es auch Einsätze, wo die Zeit sehr langsam vergeht?
Das ist, glaube ich, wie so oft im Leben total abhängig davon, ob man das Gefühl hat, was zu tun und helfen zu können und vorwärts zu kommen. Und dann gibt es Momente, da kommt man eigentlich inhaltlich vielleicht gut vorwärts. Es sind ja auch manchmal Einsätze, wo man einfach sehr viele Informationen braucht. Und jeder Außenstehende sagt, hey, total ruhig und strukturiert und zügig abgearbeitet. Und man selber hat das Gefühl, nee, mir hat ewig eine Information gefehlt und deswegen konnte ich nicht weitermachen. Mhm. Dann gibt es aber auch Situationen, man ist halt auch Mensch und die Technik ist auch irgendwo begrenzt. Da steht man beispielsweise bei einer Unfallrettung und hat einfach das Gefühl, nein, ich komme nicht weiter.
Auto geht nicht auf.
Das Auto geht nicht auf. Mhm. Und Außenstehende sagen, naja, der Plan A hat halt nicht funktioniert, total menschlich. Plan B war total zackig, das passt doch alles. Aber subjektiv ist es total unterschiedlich, auch von der Tagesform abhängig, ob man einfach mit sich zufrieden ist oder nicht. Und daran, glaube ich, liegt es auch, wie schnell die Zeit dann für einen subjektiv vergeht.
Sie haben vorher gesagt, mit 2 oder mit 3 war der Wunsch da, okay, ich Feuerwehrmann. Können Sie sich im Nachhinein noch irgendwie erklären, woher das kam?
Also ich glaube, der erste Auslöser war tatsächlich, die alten Feuerwehrhelme von meinem Vater zu finden.
Der auch bei der Freiwilligen Feuerwehr
war? Der war in seinem Heimatort, also da, wo er geboren und aufgewachsen ist, in Assling, bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und hat er dann, als er mit meiner Mutter nach Feldkirchen gezogen ist, sozusagen zum Abschied, seinen alten und noch einen anderen richtig alten roten Feuerwehrhelm noch bekommen. Und mit dem roten Feuerwehrhelm habe ich quasi schon mit 2, 3, 4 Jahren bei uns im Garten das große Feuerwehrkommando geführt. Und aus dem, ja, ich sage jetzt mal, aus dem kindlichen Interesse ist dann schon aber irgendwann eine professionelles Interesse geworden. Und dann wollte ich mir das auch tatsächlich im Jugendalter tatsächlich anschauen und mal sehen, wie ist es bei der echten Feuerwehr, nicht bloß im Was-ist-was-Buch.
Kindliches Interesse heißt jetzt auch kindlicher Traum, vielleicht auch eine gewisse Naivität. Gerade sprechen Sie über technische Rettungen, wo Sie Leute nicht aus den Autos rausbringen. Waren Sie darauf gefasst, auf das, was da auf Sie so zukommt? Hatten Sie ein Bild von dem Beruf? Nein, hatten Sie nicht. Ich sehe es an Ihrem Gesicht.
Also was den Beruf angeht, das ist, glaube ich, wie so oft, man hat da eine gewisse Vorstellung. Man sieht halt immer die, wie es in jedem Beruf ist, die total positiven und aufregenden Seiten. Mhm. Aber Sie haben gesagt, ich mache es ja auch beruflich. Die Berufsfeuerwehr ist eine Behörde. Und natürlich sitzen wir auch im Büro. Also ich bin im Endeffekt im Mischdienst. Ich habe eine Bürotätigkeit und ich habe eine Einsatzdiensttätigkeit. Und natürlich ist sich mit irgendwelchen Stundenzetteln rumschlagen und Co. auch da nicht schön. Aber die Tätigkeit an sich, mit Blaulicht durch die Münchner Innenstadt zu fahren und Bürgerinnen und Bürgern zu helfen oder auch einfach der Ortsgemeinschaft zu Hause bei der Freiwilligen Feuerwehr wirklich helfen zu können, das ist ein super Gefühl.
Jetzt mag ich Ihre Bürokratie nicht sozusagen romantisieren, aber dient diese Mischdienstfunktion auch dazu, dass Sie sich einmal ein bisschen ausruhen können oder hat das einen Sinn oder wieso haben Sie Mischdienst zwischen Büro und Tatütata?
Ja, das hat tatsächlich den ganz einfachen Grund.
Dass keiner ins Büro will.
Ja, das haben jetzt Sie gesagt. Nein, das hat tatsächlich den Grund, dass wir einfach ganz, ganz viel auch Tätigkeiten im Büro haben, von der Einsatzplanung, Konzeption, von der Öffentlichkeit und Pressearbeit, wo ich hier eingesetzt bin, aber auch der vorbeugende Brandschutz, all das sind Themen, die Ausbildung, die Fortbildung, das sind Bürojobs, ja, klassische Bürojobs, aber um trotzdem drin zu bleiben, versehen wir trotzdem alle unsere Einsatzdienst und man muss tatsächlich auch sagen, dass es in der Führungsebene der Wachmannschaften halt einfach nicht die Mengen an Stellen gibt, wie sie sie im Hintergrund im Bürodienst, sage ich jetzt mal, gibt.
Ja. Also der Papa war, wie sagt man es richtig, Kunstschlossermeister.
Ja, ja, genau.
So, die Mama war Lehrerin oder also beide berufstätig, beide leben Gott sei Dank noch, geht's ihnen auch gut. Das klang jetzt gerade so ein bisschen falsch. Also beide sind munter, beide Eltern, sie haben ein gutes Familienleben und sie waren das Nesthäkchen. Klingt eigentlich nach einer guten Kindheit.
Ja, war es auch. Also war tatsächlich eine gute Kindheit. Gerade, ich glaube, durch den Beruf meines Vaters hatte ich da so viele Möglichkeiten. Also ich habe in meinem Leben noch keine PlayStation oder so besessen. Ich hatte halt dafür aber als Kind das einzige handgeschmiedete Wikingerschwert.
Okay,
und hatte da aufgrund, sage ich mal, der Werkstattsituation eigentlich alle Möglichkeiten, mich auszutoben und Pfeil und Bogen. Und zu der Zeit war unser Wohngebiet auch noch nicht so bebaut. Also hatte tatsächlich grüne Wiesen rundherum und konnte mich da austoben. Das war eine schöne Kindheit mit meinen zwei Geschwistern. Sie haben ja gesagt, ich bin das Nesthäkchen, also der Nachzügler.
Schwestern, glaube ich. Gell?
Zweimal, 12 und 16 Jahre älter. Und da war dann auch relativ wenig, also ein bisschen was geht immer, aber relativ wenig Konfliktpotenzial, weil wir haben uns halt einfach nicht ums gleiche Spielzeug streiten müssen und bin da recht behütet und glücklich eigentlich aufgewachsen. Ja.
Und dann sozusagen sind Sie in die Freiwillige Feuerwehr. Als
genau.
Sie in die Freiwillige Feuerwehr sind, gab es da auch schon Mädchen? Also bei den Knabenchören ist es so, wenn die Knaben ausgehen, dann dürfen die Mädchen auch mitsingen. Ist es bei der Freiwilligen Feuerwehr auch so, wenn es Nachwuchsmangel gibt, drücken die Mädchen nach oder ist es noch eine Jungsbastion?
Es ist tatsächlich noch eine Jungsbastion, die sich aber seit einigen Jahren, Gott sei Dank, selbst von innen aufbricht. Also bei mir in der Jugendfeuerwehr, ich habe mit 15 Jahren, vor 12 Jahren also angefangen, da war ein Mädchen mit dabei und vor einigen Jahren kam ganzer Schwung nach, da waren es mehr Mädchen eigentlich als Jungs in der Jugendfeuerwehr und vor allem auch mehr Mädchen, die dann weitergemacht haben, die dann mit 18 gesagt haben, ich will jetzt eher meine Ausbildung abschließen, also die Grundausbildung, um dann beispielsweise den Atemschutz Lehrgang zu besuchen. Also da kommt eine ganze Reihe nach und die können es genauso, also manchmal sogar besser, weil sie sich nicht so viel einbilden wie die Burschen.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die Freiwillige Feuerwehr, wenn man da als Kind oder als Jugendlicher reinkommt, relativ spielerisch startet. Ab wann wird es ernst? Wann können Sie sich erinnern, kam das Alter, wo man mal zum Verkehrsunfall mitgenommen wird oder so? Kommt das überhaupt in jungen Jahren oder wie lange wird da abgewartet?
Also ich bin mit 15 sogar relativ spät dazugekommen. Da ging es bei mir relativ schnell. Also bei uns ist immer die Devise, beispielsweise ein Jugendfeuerwehrler, der wird zum Verkehrsunfall nicht mitgenommen. Ja. Mhm. Einfach aus versicherungstechnischen Gründen. Theoretisch kann man aber mit einer abgeschlossenen Grundausbildung mit 16 sozusagen unter Aufsicht mit ausrücken. Und das war tatsächlich bei mir dann auch der Fall. Also mein allererster Einsatz, den werde ich auch nie vergessen, war das Hochwasser 2013 bei uns an der Mangfall. Also Stand jetzt war mein erster Feuerwehreinsatz ein Katastrophenfall und tatsächlich auch mein letzter Anfang der Woche jetzt.
Das heute passend zu unserem BR-Spendentag. Sie finden Organisationen, denen Sie spenden können, auf bayern2.de. Bei uns zu Gast ist heute der Feuerwehrmann Bernhard Peschke. Haben Sie eigentlich irgendwelche Titel, die ich nicht sage, oder geht Feuerwehrmann okay?
Feuerwehrmann geht völlig klar. Also,
aber Sie haben noch Titel, über die kitzle ich Ihnen noch raus.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Franziska Eder im Gespräch mit Bernhard Peschke, Helfer vor und nach Feierabend.
Das kann man so sagen, denn Sie sind in der Berufsfeuerwehr und in der Freiwilligen Feuerwehr. Ist das sozusagen ein übermotivierter Sonderfall oder macht ihr das alle so?
Also alle soll man ja nie sagen, aber tatsächlich finden halt viele den Weg zur Berufsfeuerwehr über die Freiwillige Feuerwehr. Es sind bei weitem nicht alle, glaube ich, die schon als Kind gesagt haben, ich gehe zur Feuerwehr. Aber gerade auf dem Land ist es halt so, man geht halt zu Vereinen dazu, um dabei zu sein. Und so finden halt auch viele den Weg zur Freiwilligen Feuerwehr, gerade auf dem Land. Und dann, ja, vielleicht doch entsprechend Blut geleckt. Und dann der Berufswunsch Berufsfeuerwehr, das glaube ich, ist so eher der übliche Weg. Von daher haben wir schon eine relativ hohe Dichte, würde ich behaupten, an Freiwilligen Feuerwehrfrauen und Männern auch bei der Berufsfeuerwehr.
Wobei man natürlich bei Freiwilligen Feuerwehren denkt an Jugendarbeit, man denkt auch an Feuerwehrfeste, die in Dörfern stattfinden. Aber man muss sagen, es gibt Freiwillige Feuerwehren an der A9, an der A8, an der A95, nahezu an jeder großen Autobahn. Das heißt, man kann eigentlich die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren nicht unterschätzen, oder? Nicht überschätzen, also so rum.
Ja, es ist definitiv so. Also allein die Anzahl sagt es ja aus. Wir haben in Bayern ungefähr 7.500 Feuerwehren und davon sind 7 Berufsfeuerwehren. Mhm. Also überall in der Fläche Bayerns leisten Freiwillige Feuerwehr die Arbeit. Darum sage ich auch nie, wenn man bei der Berufsfeuerwehr ist, macht man die Arbeit professionell, sondern da macht man sie beruflich, weil die Freiwillige muss sie genauso professionell machen. Dann ein bisschen andere Herangehensweise vielleicht, weil man da einfach das Wissen mehr in der Breite streut. Ja. Also in der Freiwilligen Feuerwehr ist zum Beispiel nicht jeder Atemschutzgeräteträger. Mhm. Ja. Dafür ist aber auch nicht jeder Kettensägenführer. Ja. Mhm. Also da streut man das in die Breite. Das ist auch oft der Grund, warum für den Außenstehenden immer so viel Freiwillige Feuerwehr ausrückt und da noch ein Auto und da noch ein Auto, weil wir halt untertags vor allem auch nicht wissen, wie viele Leute kommen denn überhaupt. Darum wird da eher mal großzügiger alarmiert.
Können Sie noch mal die Zahl sagen? Mir hat es gerade echt die Schuhe ausgezogen. Wie viele Freiwillige Feuerwehren und wie viele Berufsfeuerwehren es in Bayern gibt?
7.500 Feuerwehren insgesamt und 7 davon, also in den 7 großen Städten Bayerns, haben Berufsfeuerwehren. Mhm. Dann gibt es so Städte wie ja, Rosenheim, Dachau, die verstärken so untertags so ein bisschen, dass zum Beispiel das erste Löschfahrzeug einfach fest besetzt ist mit Angestellten, aber es sind trotzdem Freiwillige Feuerwehren. Da gibt es so ein paar größere Städte, die, sage ich mal, so ein Mischding noch haben, aber Berufsfeuerwehren, 7 Stück.
So, das sind alles Menschen, die Familien haben, einen Beruf haben, die das in ihrer Freizeit machen. Gibt es sozusagen für Ehrenamtliche in der Freiwilligen Feuerwehr eine Aufwandspauschale? Was kriegt ihr da?
In erster Linie also, kriegen wir mal Lob und Anerkennung.
Ja, immerhin, ja.
Meistens zumindest, ist auch nicht selbstverständlich. Ja, tatsächlich ist das hier und da ein bisschen unterschiedlich geregelt, je nachdem auch, wie groß die Feuerwehren sind, was die Städte halt auch, ob die Städte am Ende des Jahres was geben wollen. Bei uns ist es zum Beispiel so geregelt, dass bei uns Führungskräfte, also in der Freiwilligen Feuerwehr Führungskräfte oder Kameradinnen und Kameraden, die ein besonderes Amt innehaben, dass wir dann entsprechend zum Ende des Jahres Bestätigung ausgestellt bekommen, dass wir uns da ehrenamtlich engagiert haben und das entsprechend dann geltend machen können.
Mhm. Gibt es ein Nachwuchsproblem?
Punktuell, ja. Also gerade in der Fläche in den kleinen Ortschaften, also kleine Ortschaften kennt man in Oberbayern fast nicht mehr, aber ich würde sagen, in anderen Teilen Bayerns, wo es wirklich halt noch so Seelendörfer gibt und wo halt die Jungen auch wegziehen, also die, die auch fit wären und mal eine Nacht durchmachen könnten, die machen vielleicht auch die Nacht durch, aber halt nicht mehr bei der Feuerwehr im Einsatz, sondern die ziehen halt in den Städten. Bei den Berufsfeuerwehren würde ich sagen, ja, es könnte immer mehr sein. Ich würde aber sagen, wir sind da noch ganz gut aufgestellt. Und Bayern insgesamt ist schon ein Land der Ehrenamtlichen. Und gerade zum Dorfleben gehört es halt oft noch dazu. Drum sind wir noch ganz aktuell ganz gut aufgestellt. Aber die Aufgaben werden immer mehr. Und es werden tendenziell nicht mehr Leute, die sich dafür interessieren. Also auf die lange Sicht wird es schon interessant. Aktuell würde ich sagen, sind wir in Bayern tatsächlich mit unseren Ehrenamtlichen, aber auch Berufsfeuerwehren gut aufgestellt.
Wie seid ihr bei den Freiwilligen Feuerwehren finanziell ausgestattet? Also muss man sich da sein Rettungsfahrzeug über Sommerfeste finanzieren oder kommt zumindest da großzügige Hilfe vom Land oder vom Bund?
Nein, das ist ganz klar eine Pflichtaufgabe der Gemeinde, Feuerwehren aufzustellen und unterhalten. Also ist gesetzlich so geregelt. Da kommt auch keine Gemeinde aus. Natürlich, was benötigt wird und was nicht, da kann man sich drüber streiten. Aber Feuerwehren aufzustellen und zu unterhalten nach den jeweiligen finanziellen Mitteln, und da sieht man dann schon auch Unterschiede, wenn man in den großen Gemeinden im Münchner Umland guckt, was da für Schmuckstücke zum Teil im Feuerwehrhaus stehen, und halt dann, ja, wenn man in die eher strukturschwächeren Gebiete schaut.
Jetzt haben wir gelernt, Sie sind Berufsfeuermann, Sie sind bei der Freiwilligen Feuerwehr. Das würde jetzt eigentlich für ein Leben schon reichen, aber Sie fahren auch noch Rettungsdienstschicht. Wieso machen Sie das und wie unterscheiden sich die Einsätze im Rettungsdienst von denen bei der Feuerwehr?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich leider mittlerweile viel zu wenig fahre, weil es eigentlich fast nicht mehr unterzukriegen ist. Warum macht man das? Ja, erstmal um den, hört sich jetzt salopp an, den Laden hier und da auch mal zum Laufen zu halten, weil der Rettungsdienst in Bayern, der hat schon fest angestelltes Personal, so ist es nicht. Aber für die Fälle Auto liegen geblieben, krank, Urlaub, da springen durchaus auch mal Ehrenamtliche ein, und so einer bin ich halt dann oder wäre dann auch ich. Es unterscheidet sich in dem Sinne, dass man, gerade wenn ich jetzt bei mir bei der Feuerwehr ausrückt, meistens irgendwie so in der Position Gruppenführer, dass man halt als Fahrer auf dem Rettungswagen, also ich nenne es jetzt mal einfacher Rettungssanitäter, viel näher am Menschen, am Patienten dran ist. Es ist ein ganz anderes Arbeiten. Also irgendwann
Weil Sie sozusagen einen Patienten haben in dem Moment.
Genau. Mhm. Einen Patienten, einen Menschen, um den wir uns mit voller Konzentration kümmern können. Und das ist halt hier und da auch ein schönes Gefühl und ein gutes Gefühl, wenn man nicht nur in Einheiten, in Löschzügen denkt, aha, und in Abschnitten, wo schiebe ich welche Kräfte rein, sondern wirklich mal zu sagen, nein, jetzt geht es um den einzelnen Menschen und da kann ich jetzt was bewirken. Das ist auch viel unmittelbarer.
Wie gehen Sie mit den Situationen um, in denen Sie sich hilflos fühlen?
Also im Einsatz tatsächlich merkt man das gar nicht so. Also im Einsatz gibt es das selten, dass man wirklich dasteht und sagt, also jetzt bin ich völlig hilflos, weil man da zu sehr im Tunnel ist. Aber nach den Einsätzen, da kommt schon, also wir haben auch alle ehrlich zugeben müssen, nach Bar Ebenhausen, wir sind alle mit sehr glasigen Augen. Nicht wegen der Müdigkeit, sondern ja, natürlich schon für das Gefühl, man war da jetzt ja nahezu 24 Stunden im Dauereinsatz
und plötzlich
und trotzdem bricht es, ja. Und man weiß, dass da ja Menschen dranhängen, und da muss man viel reden, da braucht man ein gutes soziales Netz und da braucht man vor allem, glaube ich, eine gute Familie im Hintergrund und gute Partnerinnen und Partner, die einen da auffangen, Leute, die es auch verstehen tatsächlich. Darum läuft auch viel innerhalb der Feuerwehren, dass man mit den eigenen Leuten auch viel spricht oder mal mit der Nachbarwehr. Und ich bin zum Glück noch nie in die Situation gekommen, dass ich irgendwo professionelle Hilfe gebraucht habe. Aber ja, nach Personen, die vom Zug erfasst worden sind oder so zum Beispiel, da braucht man auf alle Fälle einfach mal ein paar Tage für sich und ein paar Tage, ja, eine starke und gute Familie, die einen da den Rücken frei hält. Und
haben Sie manchmal das Problem mit Bildern, die wiederkommen?
Ich habe Bilder, die wiederkommen, beziehungsweise Situationen oder Gespräche oder Erinnerungen, aber ich habe kein Problem damit, weil es einfach natürlich Erinnerungen gibt, die sich in gewisser Weise eingebrannt haben, die einen auch so bewegt haben. Es sind oft die kleinen Dinge, sind oft mal nicht mal die Einsätze, die schlecht ausgehen, aber wo vielleicht irgendwo ein Kommentar gefallen ist oder so, der einen einfach sehr gerührt hat.
Dürfen Sie einen kleinen Einsatz erzählen, anonym?
Ich könnte einen erzählen, der aber tatsächlich eigentlich vom Rettungsdienst her total unspektakulär war. Mhm. Wir haben mit dem Rettungswagen eine junge Patientin, Krebspatientin zur Behandlung gefahren und zufälligerweise, als die dann sozusagen wieder zur Rückfahrt bereit war, nach Hause zu den Eltern, waren wir auch wieder das nächste freie Fahrzeug und haben sie wieder zurückgefahren. Und das hat auch bei den Eltern für Freude gesorgt. Und die Patientin hatte Krebs im Endstadium. Und der Vater bedankt sich bei uns und sagt noch, für ihn vielleicht gar nicht so bewusst, aber für mich hat sich das eingebrannt. Wir sind ja auf der Zielgeraden, wir haben es jetzt bald geschafft und das schon fast mit einem hoffnungsvollen Blick zur Tochter. Und auch die Tochter, die wusste, dass sie wahrscheinlich nicht mehr lange lebt, hat diesen hoffnungsvollen Blick, nicht hoffnungslos, sondern schon vom Papa gesehen und auch selber im Gesicht gehabt. Und für uns als Rettungsdienst, wir hatten überhaupt keine Arbeit, außer dass wir sie von A nach B gefahren haben. Aber das bleibt.
Helfen Sie mit. Der BR-Spendentag für die Hochwasseropfer. Alle Infos unter bayern2.de.
Heute mit Bernhard Peschke von der Berufsfeuerwehr, von der Freiwilligen Feuerwehr und auch vom Rettungsdienst, der auch im Einsatz war bei Bar Ebenhausen, als der Deich gebrochen ist. Und Sie sagten gerade, als die Musik lief, was mir überhaupt nicht klar war, bei Hochwassereinsätzen sind Feuer plötzlich ein Problem? Wie hängt das zusammen?
Das hat eigentlich ganz, ganz menschliche Ursachen. Zum einen tatsächlich mal das berühmte Essen auf dem Herd vergessen.
Weil
man überstürzt raus muss. Ja. Und dann verträgt sich halt Wasser und
Strom.
Elektrizität schlecht. Mhm. Dann haben wir halt oft auch noch Blitzeinschläge, weil irgendwo kommt das Wasser ja her. Also da sind einige Faktoren, die das halt dann auch begünstigen. Und das große Problem ist dann halt oft, dass man vielleicht auch gar nicht mehr so gut hinkommt an den Einsatzort. Geschweige denn eigentlich freie Kräfte hätte, um jetzt wirklich noch vielleicht einen größeren Brand zu bekämpfen. Hört sich erstmal absurd an, beim Hochwasser brennt, aber ja, das ist durchaus auch ein Problem.
Jetzt gibt es ja Lagen in Bayern und auch in Schwaben, die leider sowas wie eine Hochwassererfahrung haben, weil da öfter mal sozusagen was passiert. Haben Sie denn den Eindruck, den Menschen sind solche Dinge klar oder bräuchte es da auch noch eine bessere Aufklärung, wie man reagiert im Falle eines Hochwassers?
Teils würde ich sagen. Also es wird am Damm standen und dann Cell Broadcast ausgelöst hat. Das bimmelte ja beim Feuerwehrler genauso. Mhm. Da haben wir uns schon so angeguckt und wir hatten ein mulmiges Gefühl, weil jetzt wird eine Warnung ausgesprochen, dass eigentlich alle raus sollen und wir bleiben halt noch. Und viele, die schon einige Hochwasser mitgemacht haben, hatte ich eher das Gefühl, die haben es dann nicht so ernst genommen. Die haben halt gesagt, na wieso, wir haben das alle paar Jahre, ich kenne mich aus. Das ist aber halt dann alle 10, 20, 30, 50, 100 Jahre, ich weiß es nicht, halt doch extremer ausfällt. Das glauben dann einige nicht. Also einige fühlen sich da, glaube ich, dann schon sicher. Aber die meisten, spätestens nachdem wir vor der Tür gestanden haben und geklopft haben und gesagt, sie müssen hier raus, die haben das schon geglaubt. Aber wenn man ehrlich ist, die Leute hätten sich eigentlich auch früher selbstständig in Sicherheit bringen können, weil doch einiges schon angesagt war. Also da den Behörden und den entsprechenden Stellen und Ämtern auch mal zu glauben und vielleicht einfach mal, und wenn es nur für einen Tag sicherheitshalber ist, schon mal zu Verwandten weiter wegzufahren, dann macht man halt einen Familienbesuch draus. Aber das wäre manchmal gar nicht schlecht.
Wie groß ist der Teil Ihres Berufes, wo Sie sich mit Menschen beschäftigen müssen, die nicht dahin gehen, wo sie sagen, dass es vernünftig wäre, die bei Unfällen gaffen, die Rettungswagen behindern, also sozusagen die Leute, die ihnen ihr Berufsleben ein bisschen schwer machen beim Einsatz?
Gibt es immer wieder, gibt es auch leider häufiger, aber es ist jetzt wirklich nur meine rein persönliche Erfahrung. Ja. Ich kenne jetzt auch keine Zahlen. Bei mir überwiegt eigentlich immer der Anteil der vernünftigen Leute und auch der Leute, die mal einen Daumen hoch aus dem Fenster zeigen. Das ist unser Vorteil als Feuerwehr, vielleicht auch gegenüber anderen Blaulichtorganisationen, die ich jetzt gar nicht so explizit nennen möchte, dass wir schon nochmal den Ruf haben, doch die Guten zu sein. Also wir haben halt auch keine Handschellen am Gürtel. Und entsprechend habe ich persönlich schon immer eigentlich relativ gute Erfahrungen, aber gerade bei so Thema Straßensperrungen und so, da gibt es doch immer wieder mit Menschen, die schon glauben, gerade auch die rechtliche Situation besser beurteilen zu können und dann sehr gehoben versuchen, einen da zu belehren. Und wenn man aber das entsprechende Fachwissen im Petto hat, dann kann man da ganz gut gegen argumentieren.
Apropos gehoben, wieso haben Sie so ein wahnsinnig sympathisches Bayerisch und heißen Peschke?
Ja, das sympathische Bayerisch, das liegt einfach an der Herkunft von mir persönlich.
Also und der Peschke kommt woher?
Und der Peschke kommt, eigentlich ist mit dem Tschechischen verwandt. Meine Großeltern väterlicherseits waren Sudetendeutsche und sind dann halt entsprechend nach dem Krieg geflohen in den Landkreis Ebersberg, wo dann auch mein Vater geboren ist. Also mein Vater spricht einen, wenn ich noch viel sympathischeren Dialekt natürlich. Genau, und daher kommt der Nachname Peschke. Die Mutter ist schon sehr, sehr lange in Bayern verwurzelt, die Familie, aber der Name kommt daher.
Woher? Wir hatten das vorher, ich habe aber die Antwort noch nicht. Ich weiß auch nicht mehr, ob Sie selber eine haben. Sozusagen als Kind davon geträumt, zur Feuerwehr zu gehen, dann sich von Hochwassereinsätzen mit 16 nicht abhalten lassen. Offensichtlich von der ersten technischen Rettung bei einem Autounfall sich auch nicht abschrecken lassen. In Lagen zu kommen, die wirklich schwierig sind. Und dennoch sitzen Sie hier hoch motiviert. Das heißt, dieser Beruf macht Ihnen Freude.
Auf alle Fälle. Also wir haben viele, viele schöne Momente, von denen können wir zehren. Wir haben halt dann auch die nicht schönen Momente, die einen vielleicht ein Stück weit zurückwerfen, aber die schönen bringen einen umso mehr nach vorne. Und was ein Riesenpunkt ist, ist einfach, klar, es war irgendwann mal ein kindliches Interesse da und man unterstellt Feuerwehrleuten auch, die werden geistig nicht älter als 12. Vielleicht habe ich zumindest die 14 erreicht, ich weiß es nicht. Aber es ist ein unheimlich super und sympathischer Haufen, der eben, und da ist einfach jeder vom gleichen Schlag, da steht halt jeder um 3 Uhr in der Nacht auf, wenn der Piepser geht, weil er sagt, ich muss halt jetzt raus und Leuten in meinem Ort helfen. Und zu so einer Truppe will man vielleicht auch ein Stück einfach weit dazugehören. Und dieser Schlag Mensch zieht sich aber genauso, also wir haben natürlich auch unsere Feuerwehrfeste bei der Freiwilligen, wir haben unsere Übungen und Einsätze, aber auch jetzt in der Arbeit, im Büro mit den Kollegen, es ist einfach alles der gleiche Menschenschlag. Ja. Und das ist ein, wie ich finde, sehr sympathischer Menschenschlag, zu dem man vielleicht auch dazugehören will, ein Stück weit.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Franziska Eder trifft
Bernhard Peschke. Ein Bayer mit Hamburg im Herzen.
Jetzt lachen Sie so.
Ja, klar.
Ist da was falsch dran?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe das nicht mehr damit gerechnet.
Dass Hamburg noch drankommt.
Ja, jetzt haben wir so viel über Bayern, München und so geredet.
So sind wir. Und plötzlich geht es in den Norden, weil da sind Sie hingegangen, um, sagen Sie es lieber selber,
Rettungsingenieurwesen
zu studieren.
Ja.
Ich wollte aber auch noch auf einen anderen Vorfall in Hamburg zu sprechen kommen. Sie hatten einen Unfall im Club, also in der Disco. Wie macht man das genau?
Das macht man mit sehr viel jugendlichem Leichtsinn und einer Kommilitonin und einem Kommilitonen, die man 2 Tage kennt und natürlich mit den entsprechenden Hormonen im Blut sofort ins Herz geschlossen hat und da sehr unvernünftig wird und dann sehr wild tanzt.
Und dann bricht man sich den Kiefer gleich?
Ja, andere hätten es vielleicht anders gemacht, aber ich habe gesagt, ganz oder gar nicht. Da ist einiges nicht mehr ganz echt dann, ja.
Herr Jemine, aber Sie haben dann trotzdem studiert, als Sie wieder gesund waren, nämlich Rettungsingenieurwesen. Was ist das für ein Studienfach?
Das ist tatsächlich ein relativ neuer Studiengang, der sich so entwickelt hat aus den Erfahrungen der letzten Jahre, Jahrzehnte, Terroranschläge, Umweltkatastrophen Und man hat halt gemerkt, naja, die meisten Führungskräfte, so bei den Berufsfeuerwehren zum Beispiel, die haben ganz einen klassischen Ingenieurstudiengang. Mhm. Maschinenbau, Bauingenieur, sowas in die Richtung. Aber haben eine entsprechende Feuerwehrausbildung draufgesetzt. Was so ein bisschen gefehlt hat, war vielleicht auch für die freie Wirtschaft oder für andere Ämter sozusagen ohne Leute mit Feuerwehrausbildung, Akademiker oder Ingenieure zu schaffen, die einerseits ein technisches Verständnis haben, aber andererseits eben auch ein Verständnis mitbringen für das Rettungswesen, für die, wie es bei uns so schön heißt, nicht polizeiliche Gefahrenabwehr. Mhm. Und da gab es dann zwei Studiengänge. Meinen Rettungsingenieurwesen, der ging dann mehr so in die Großschadenslagenrichtung und war sehr rettungsdienstlastig, medizinisch eher. Nach einem ganz normalen Grundstudium Ingenieurwesen mit 3 Semester Mathematik, Physik, Informatik, Chemie und was man heute alles hat.
Aber um uns das nochmal vorzustellen, das heißt, wenn zum Beispiel ein Reiseunbus verunglückt auf der A9, dann ist das was Sie als Szenarium geübt haben, sozusagen.
Genau.
Oder von welchen Schadenslagen sprechen
genau,
wir?
Genau, das sind so die Größenordnungen, wie wir sie leider aktuell erleben, mit denen sich Kolleginnen und Kollegen, die das Gleiche studiert haben wie ich und vielleicht nicht zur Berufsfeuerwehr gegangen sind, aber bei anderen Behörden oder Unternehmen im Vorfeld auch schon beschäftigen und da zum Beispiel Konzepte dazu entwickeln. Das wäre so ganz typisch. Oder ein Feuerwehrbeschaffungsplan zum Beispiel.
Es ist gar nicht so einfach, zur Berufsfeuerwehr zu kommen. Gell? Da muss man relativ fit sein. Ich frage für eine Freundin. Ich wäre es nämlich nicht. Also haben Sie sich irgendwie vorbereitet?
Also ja, natürlich einerseits die Ausbildung schon so ein bisschen gewählt, um die Chancen zu erhöhen mit dem Studium. Mhm. Zumindest habe ich mir das eingebildet und mich dann noch während der Bachelorarbeit in Ingolstadt und München bei der Berufsfeuerwehr eben beworben und dann auch gleich angefangen zu trainieren. Ich habe mal versucht, so eine gewisse Grundfitness schon immer beizubehalten und habe dann tatsächlich, es war noch zu Corona-Zeiten, es war alles relativ eingeschränkt, sozusagen meine Mutter als Trainingsleiterin gewinnen können.
Die ist Lehrerin, die kann in Sporthallen rein, oder wie?
Eventuell
wäre es so gewesen,
hätte man da was deichseln können.
Ja, haben sie natürlich nicht gemacht, aber
nein,
es wäre naheliegend gewesen.
Das wäre total daneben. Ja. Und eventuell habe ich auch jemanden gebraucht, der bei mir im Schwimmbad die Zeit gestoppt hat. Aber es wäre total peinlich, mit 24, 25 mit der Mama ins Schwimmbad zu gehen.
Deshalb haben Sie das ja auch nicht gemacht.
Nein, natürlich
aber es
nicht.
Lag
aber es hätte auch gut funktionieren können und es wäre bestimmt eine lustige Zeit geworden.
Ganz sicher. Jetzt habe ich wegen diesem Geständnis meine nächste Frage vergessen. Wie viel wiegt so eine Feuerwehrausrüstung, die Sie da rumschleppen, wenn es brennt?
Also das, was wir am Körper tragen, ist natürlich auch ein bisschen unterschiedlich. Die einen haben neuere Atemschutzgeräte, die anderen ältere. Aber ich würde jetzt mal sagen, die Schutzkleidung mit Atemschutzgerät, Maske, Helm, das haben wir irgendwo zwischen 20 und 25 Kilo. Aber dann haben wir halt auch noch keinen Schlauch dabei, noch keinen Rauchschutzvorhang, noch keine Axt. So eine gewisse Grundfitness ist schon nicht verkehrt. Ja. Auch wenn man zum Beispiel beim Einstellungstest 30 Meter Drehleiter auf alle Fälle unter 60 Sekunden hochsteigen muss, da sollte man nach einigermaßen fitte Oberschenkel haben.
Und Sie müssen schnell in die Klamotten kommen.
Wir müssen schnell in die Klamotten
kommen. Ziehen Sie sich daheim genauso schnell an wie auf der Wache?
Also freiwillige Feuerwehrler haben in der Regel immer einen
die
Pulli.
Stiefel neben dem Bett.
Nein, die Stiefel nicht. Das haben wir ja zum Glück, ich nenne es jetzt mal dreckige Einsatzgewand, haben wir im Feuerwehrhaus. Aber wir haben in der Regel immer einen weiten Pulli und eine Jogginghose und ein paar Strümpfe neben dem Bett liegen. Wissen relativ genau, wo unsere Autoschlüssel liegen. Und dann geht's ab, genau.
Dann geht's ab, ja. Jetzt müssen wir, weil wir leider nicht mehr allzu viel Sendezeit haben, noch zu den Titeln kommen.
Ja.
Ich habe immer gesagt, Bernhard Peschke, Feuerwehrmann, ist auch wahnsinnig sympathisch. Aber Sie haben doch bestimmt, können Sie jetzt noch so zwei Titel rausziehen, die wir nicht verstehen.
Also bei der, die wir nicht verstehen.
Ja, also
die also bei der Freiwilligen Feuerwehr legen wir gar nicht so viel Wert auf die Titel. Da ist eher die Funktion, da bin ich zum Beispiel der Jugendwart, also bilde unsere Nachwuchskräfte aus. Also wenn noch jemand ein Hobby in Feldolling und Umgebung sucht, wir sind immer offen für Mädchen und Jungen. Ja, und wenn man dann mal Rettungsingenieurwesen studiert hat und 2 Jahre die Ausbildung für den gehobenen Dienst bei der Berufsfeuerwehr dann absolvieren durfte, dann darf man sich dann auch nach 2 Jahren relativ frisch gebacken Brandoberinspektor nennen.
Brandoberinspektor. Hat der Brandoberinspektor Peschke noch berufliche Ziele, was die Feuerwehr angeht? Was würden Sie gerne noch machen? Wie gesagt, Sie sind 27, Sie haben ja noch ein paar Jahre. Was würde Sie noch reizen?
Ja, ich bin doch relativ ehrgeizig, das würde ich schon behaupten. Also es darf auf alle Fälle noch der ein oder andere Strich auf der Schulter dazukommen. Was ich schon noch gern mal in meiner Karriere machen würde, aktuell habe ich ja nur im Einsatzdienst Personalverantwortung, aber mal eine Führungsposition entsprechend vielleicht dann auch rein im Einsatzdienst eine Wachabteilung zu führen. Wenn man ganz ehrlich ist, davon geht man schon auch ein Stück weit zur Feuerwehr. Wie gesagt, da haben wir Stellen, da sind aber relativ rar gesät. Und wo ich jetzt bin, also auch Gruß an die Kolleginnen und Kollegen der Pressestelle, wenn ich das so sagen darf, fühle ich mich sehr, sehr wohl, sowohl was die Tätigkeit angeht, aber auch die Menschen. Und von daher, ihr habt mich noch ein bisschen an der Backe.
Herr Peschke, ich habe eine 15-Jährige daheim und viele, die uns jetzt zuhören, haben auch Kinder zu Hause. Könnten Sie vielleicht einmal noch sagen, dass es nicht so schlau ist, die Ladekabel immer in den Steckdosen stecken zu lassen? Oder ist das wurscht? Wer hat recht?
Also mit der großen Hoffnung, dass niemand auf meine Ladekabel zu Hause schaut. Ja, die Dinger können verdammt heiß werden, gerade wenn sie lange Zeit in der Steckdose sind. Und grundsätzlich sollten elektrische Verbraucher aller Art natürlich nicht zu lange am Strom hängen. Also die Mamis und Papis da draußen haben da schon absolut recht.
Bernhard Peschke, vielen Dank für den Besuch und vor allem von ganzem Herzen vielen Dank für den Einsatz.
Sehr gerne, Dankeschön.